Ja, wer hätte das ahnen können, dass aus solch einer polarisierten Situation, wie wir sie in diesem Filmausschnitt gesehen haben, dann tatsächlich sowas wie Freundschaft entstehen kann, die dann im weiteren Verlauf des Films sogar dazu führt, dass Walt den eben noch unterbelichtet genannten Bruder des asiatischen Mädchens sozusagen unter seine Fittiche nimmt, sein Mentor wird und ihm eine Ausbildung vermittelt. Ich finde, wenn man genau hinschaut und durch diese raue Sprache sich hindurcharbeitet, dann merkt man schon, woran es lag, dass es dazu kommen konnte. Es liegt nämlich an der sehr unterschiedlichen Glaubwürdigkeit der unterschiedlichen Akteure in diesem Ausschnitt. Ja? Dieser Freund des Mädchens, der lebt irgendwie, habe ich den Eindruck, in seiner eigenen Welt, der läuft und der redet, als ob er ein ganz anderer wäre. Und dieser Redelsführer der Schwarzen, der redet total klischeehaft, triefend und mimt irgendwie den Ortspaten. Dagegen Walt und dieses asiatische Mädchen, die stehen ganz klar für das ein, was sie sind, und sie versuchen nicht irgendwas vorzutäuschen. Da ist nicht Sein auf der einen Seite und Schein auf der anderen, sondern Wort und Person, das passt zusammen. Das bringt sich irgendwie zur Deckung bei denen und das merkt man. Darum haben die beiden sich dann im Auto gefunden. Trotz aller Polarisierung unter den Gruppen, denen sie zuvor angehört haben, nicht Walt, der traditionsbewusste Korea-Veteran, der den Niedergang seines Viertels beklagt, und das Hmong-Mädchen, das in einer fremden Kultur darum kämpft, Anerkennung zu finden und anzukommen. Und dass sie beiden zusammenfinden, das bedeutet doch für uns, es gibt doch auch Hoffnung auf Gemeinsamkeit, selbst wenn auf den ersten Blick sowas nicht gerade augenscheinlich ist. Man ist nicht verdammt, nicht in seinen eigenen Welten gefangen zu bleiben, sodass man sagen muss, irgendwie jeder hat seine eigene Wahrheit und deshalb bleibt jetzt leider nur noch die eigene Bubble als Lebensraum bestehen. Sondern es gibt eine Brücke, die aus dieser Einsamkeit herausführt. Und die Brücke, um die es geht, das ist das Wort. Das ist das echte Wort, der Verzicht auf Täuschung. Also mach nicht auf schwarzen Rapper, wenn du keiner bist. Und brabbel nicht gedankenlos geliehene Worte, Parolen und Klischees, weil das deine Peer Group, dein Milieu, dein Umfeld möglicherweise so von dir erwartet. Sag stattdessen, wie die Dinge sich für dich wirklich darstellen. Sag, was ist. Und du wirst staunen, welche befreiende Wirkung das haben kann. Und ich sage das so zuversichtlich, weil ich finde, Jesus schlägt in dieselbe Kerbe. Er sagt Folgendes in der berühmten Bergpredigt. Ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist, also man würde sagen, früher hat man immer gesagt, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deine Eide halten. Ich aber sage euch, sagt Jesus, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht, ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Das war vor der Tönung. Eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Was darüber hinaus ist, ist vom Bösen. Ja, Wort aus der Bergpredigt. Da gibt es eine Passage, wo Jesus sich auszugsweise die 10 Gebote vornimmt, sie auf ihren Kern reduziert und so noch einmal erheblich verschärft. Und vielleicht fragt ihr euch, warum sollte es eine Verschärfung des Wahrheitsgebotes sein, wenn man dazu aufruft, auf das Schwören zu verzichten? Naja, weil darin ein Eingeständnis steckt, dass man sozusagen einen zweiten Modus gesteigerter Wahrhaftigkeit benötigt, weil die Standardeinstellung offenbar nicht reicht. Nicht so nach dem Motto, eigentlich lüge ich wie gedruckt, aber jetzt gerade habe ich so auf Premium geschaltet. Ausnahmsweise stimmt heute mal, was ich gerade verzapfe. Nicht, erinnert so ein bisschen an diese Situation, wo Leute so floskelhaft sagen, ehrlicherweise muss ich dir sagen. Kennt ihr auch, ne? Dann denke ich manchmal so innerlich, okay, das ist jetzt also so ein ganz besonderer Moment. Jemand meint, seine jetzt folgenden Worte damit kennzeichnen zu müssen, dass sie ehrlich sind. Scheint für ihn also so ein Sonderfall zu sein. Naja, schön, dass du ausnahmsweise nicht lügst, nicht? Kann doch ein schöner Abend werden, nicht? Und Jesus sagt den Leuten, lass den Quatsch. Mit dieser Zweistufigkeit. Sag die Wahrheit. Ja, dann kann man natürlich denken, boah, was für ein Anspruch. Aber, nicht man, denkt ja öfter so über Gott nach in meinem Metier. Ich habe gelernt, bei Gott sollte man immer noch mal umgekehrt fragen, wenn da so ein Riesenanspruch ist, welcher Zuspruch steckt da eigentlich drin? Also nicht nur welcher Anspruch. Gott will ja was Gutes für uns. Was könnte das sein, was hier drin steckt? Der baut uns doch nicht irgendwelche Hürden auf, um dann gelangweilt zu schauen, ab welcher Höhe wir irgendwie hinknallen. Das kann es doch nicht sein. Also in dem Gebot steckt auch immer ein Angebot drin. Also wenn ihr miteinander wahrhaftig umgeht, dann öffnet sich etwas zwischen den Menschen. Dann entsteht gleichsam kreativ, ja, diese Wirkung hat das Wort ja nun mal, so ein neuer Raum zwischen Zweien. Man signalisiert einander, der bin ich. Man nimmt gleichsam die Maske ab und zeigt sein Angesicht. Das ist wie im klassischen Segen. Hat mich übrigens neulich jemand in diesen Fragen, Briefkastenfragen nachgefragt, was es eigentlich bedeutet. Nicht der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Nicht? Das heißt, Gott zeigt sich dir so, wie er ist. Er wendet sich dir zu. Er macht sich erkennbar. Nicht? Er bietet Gemeinschaft an, statt dass du ihn nur so von hinten siehst. Nicht, man könnte vielleicht mit neudeutscher Formulierung sagen, Gott macht sich ehrlich an der Stelle. Ja, wie geschieht das? Wie können wir Gottes Angesicht sehen? Ja, in seinem Wort. Das Wort öffnet einen Raum. In seinem Wort lässt er sich finden. Darum ist das auch so wichtig bei uns in der christlichen Spiritualität. Nicht, darum lesen Christen beispielsweise die Bibel. Darum hören wir Predigten zu. Weil sich nämlich in diesem wahrhaftigen Wort ein Raum aufspannt, in dem sich zwei Fremde begegnen können. Wer sind diese Fremden? Gott und Mensch. Das sind sozusagen zwei Bubbles, zwei Blasen, die normalerweise nie zusammengehen könnten. Nicht? Gott ist im Himmel, du bist auf der Erde. Unglaublich, aber das Wort macht das möglich. Und genau das wollen wir doch, nicht? Dass sozusagen sich Gott in unserem Wort ereignet, dass er sich für uns erkennbar macht, so oft wie möglich. Oder? Und auch mit unseren Mitmenschen soll und kann das geschehen. Es braucht wahre Worte. Es braucht nicht Klischees, wo sich wurstige Vorstadtkids mit übergroßen Pullovern und drolligen Handbewegungen ins Rapper-Milieu reinträumen. Es braucht kein papageienhaftes Nachsprechen von Floskeln. Nicht wahrheitsfähige Rede reduziert auf den Schwur im Gerichtssaal, nur weil ich andernfalls mit schärfsten Sanktionen zu rechnen habe. Nein, sondern Wahrhaftigkeit aus Freude an dem Raum, der sich dann auftut. Zu Gott und auch zu Mitmenschen. Darum ist es in der Filmszene so, als ob sich da plötzlich Menschen aus der Erstarrung ihrer polarisierten Umwelt zu lösen vermögen und plötzlich miteinander reden, statt sich gegenseitig mit so Abwehrphrasen auf Distanz zu halten. Nicht als Walt und das Mädchen in sein Auto steigen, dann ist das wie so eine Arche, die sich mit Segen füllt. Nicht Fremde kommen einander näher, Horizonte verschmelzen, Gegensätze werden ausgeräumt. Walt wird dann irgendwann sogar feststellen, nicht diese Bambusratten, so nennt er die immer despektierlich, seine asiatischen Nachbarn, die sind mir inzwischen näher als meine eigene Familie. Er lernt zwischen lauter unverständlichen Traditionen, die ihn total verwirren, diesen sozialen Zusammenhalt in dieser Community kennen und schätzen. Nicht? Ein Raum der Wahrheit tut sich für ihn auf. Und darin sehe ich auch ein Hoffnungsszenario für unsere zerklüftete und zerstrittene Gesellschaft. Wir müssen dringend reden. Wir müssen auch die Rede derer ertragen, von denen wir längst zu wissen glauben, dass die nur Quark im Kopf haben. Wir können uns nicht hinter selbstdefinierten Brandmauern verstecken, um uns die Anstrengung des Dialogs zu ersparen. Es brennt längst dies und jenseits der Mauer. Es braucht die Bereitschaft in der Rede des Andersdenkenden, die Möglichkeit zumindest offen zu halten, allen Ernstes anzunehmen, dass der etwas vom Leben verstanden hat, was ich vielleicht noch nicht weiß. Wenn wir das nicht mehr können, dann sind wir verloren. Dann kann uns das wahre Wort nicht mehr retten, dann kann es diesen Raum nicht mehr aufspannen, in dem Gott sein Angesicht leuchten lässt, auch durch andere Menschen. Wo man sich begegnet wie Walt und das Mädchen, obwohl man so unterschiedlich ist und denkt, weil man aus völlig unterschiedlichen Welten kommt. Und dass das möglich ist bei allen Unterschieden, das sollten gerade wir als Christen nicht ausschließen. Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Ein größerer Unterschied fällt mir nicht ein. Und ausgerechnet in dem begegnet uns die lebendige Wahrheit. In ihm bekennt Paulus, begegnet uns das Angesicht des lebendigen Gottes. In Jesus, dem Gottmenschen, wendet uns Gott sein Angesicht gnädig zu. Da öffnet sich der helle Raum der Wahrheit in seinem Wort. Ich meine, wenn das kein Ansporn ist, die Möglichkeit zu erwägen, dass beim anderen Fremden, beim Befremdlichen sogar Potenzial für einen sich öffnenden Wahrheits- und Lebensraum sein könnte. Für diejenigen unter euch, die sich am Sonntagmorgen zutrauen, auch das Gehirn mal kurz aus dem Standby-Modus rauszuholen, möchte ich noch kurz von einem erstaunlichen Gespräch berichten, das ich neulich mit der KI hatte. Und das mir nochmal auf einer ganz anderen Ebene bestätigt hat, dass das Wort Gottes eigentlich unsere einzige Chance ist, die wir haben. Ich habe die KI nämlich mal zu dem Problem befragt, was ich in unserer Zeit heute total empfinde. Nicht? Wir haben uns in der Spätmoderne mit dem Gedanken abgefunden, dass es keine letzten Wahrheiten geben soll. Nichts mehr verbindlich sei, dass man sich so irgendwie durchwurstelt. Jeder wird nach seiner Fasson selig, das ist so der Gedanke. Und gleichzeitig wird diese Haltung, dass offenbar nichts Normatives existiert, aber total normativ durchgesetzt, nicht? Wenn einer auf den verrückten Gedanken kommt, zu sagen, doch, es gibt letzte Wahrheiten, ich bin Christ, ich habe das so verstanden, dann erinnern dich die Relativisten plötzlich mit erstaunlicher Strenge und Absolutheit daran, dass du nicht urteilen sollst, weil das andere diskriminiert. Dass du tolerant sein sollst, alles gelten lassen sollst, was Menschen so für sich gut und richtig befinden. Sonst verstößt du nämlich gegen die, und die wird dann schwupp aus der Tasche gezogen, gegen die Metanorm, dass es doch gar keine allverbindliche Norm gibt. Also, es gibt keine allgemein verbindlichen Normen, Wahrheiten oder Maßstäbe, sagt die. Und dann entsteht natürlich, das merken wir alle, irgendwie eine paradoxe Situation, nicht? Der Relativismus gebiert Intoleranz gegenüber den Nicht-Relativisten. Total kurios eigentlich. So, dann wundert man sich natürlich so ein bisschen. Das ist gedanklich schräg. Das ist ein Widerspruch, kann man nicht anders sagen. Ah, nun will man ja keinen Ärger haben, nicht? Und dann sagt man sich, gut, es gibt keine Wirklichkeit außer mir, auf die ich mich mit meinen Mitmenschen verständigen kann. Damit verschwimmen natürlich auch alle sinnvollen Ziele, auf die man sich gemeinsam verständigen und ausrichten kann. Es ist so, als ob das GPS abgeschaltet wird und wir sind so auf so einer Rettungsinsel, treiben wir auf dem Meer, keine Landmarken, die wir mehr sehen. Wir tasten nur noch so blind umher. Und wirklich gewiss ist mir natürlich in dieser Situation nur noch, ja, ich selbst, das, was subjektiv in mir drin ist. Und dann, ja, kann man sich allenfalls noch mit denen verbünden, die ähnlich gestrickt sind wie man selbst. Und schwupps geht's nicht mehr um eine gegenständliche Wirklichkeit, die es zu erkennen gilt, an dem man sich ausrichten muss, wo Gegenstände mir, wie der Name schon sagt, entgegenstehen, wenn ich dagegen laufe. Nein, alles ist weg. Es gibt nur noch das Subjektive in mir drin, da bleiben nur noch Identität und Zugehörigkeit. Ja, und wer unsere Verteilungskämpfe gesellschaftlich sich anguckt, im politischen Raum, der merkt, da sind wir täglich dabei. Darum geht's, nicht? Man definiert sich über das, wofür, wogegen man ist. Und Polarisierung wird so zum Ersatz für den gemeinsamen Sinnhorizont, die man ja mangels erkennbarer Außenwelt nicht mehr hat. In einer Welt ohne gemeinsame Wahrheit bleibt nur noch die Zugehörigkeit zu einer moralischen Blase als Quelle von Sinn. Dachte ich mir, das ist ja ganz schön ungemütlich. Und ich habe dann der KI gebeichtet, nicht? Pfarrer müssen ja auch mal beichten, habe ich dann bei der KI gemacht, dass ich diesem Glauben an diese objektive Wirklichkeit noch nicht völlig abgeschworen hätte, habe ich ganz leise gesagt. Ich könnte mir unter diesen Denkvoraussetzungen nämlich nicht erklären, warum man sich dann an einer heißen Herdplatte verbrennt, obwohl man sich subjektiv vielleicht vorgenommen hat, sie ganz angenehm zu finden, nicht? Aber 400 Grad, das ist halt so für menschliche Haut heiß, nicht? Und der Geruch von verbrannter Haut, der vertreibt dann auch alle Flausen. So. Die KI, die ging dann auch ganz seelsorgerlich mit mir um und sagte ganz altväterlich, ja, so eine physikalisch-objektive Welt, die gibt's schon noch. Ja? Aber mit der Deutung, das ist halt so eine Sache, weil die nämlich kulturell und sprachlich und so vermittelt sei. Nicht? Und da verlassen wir dann den Boden der Objektivität, da wird dann alles irgendwie subjektiv gefärbt, wenn Menschen anfangen, das zu deuten. Ja, schon doof mit den Menschen, habe ich dann gesagt. Und war auch sehr traurig. Ich habe dann so überlegt, man tappt so im Dunkeln, vielleicht sollte ich mit dem Cannabisanbau beginnen oder so zum Trost. Aber dann hatte ich doch noch eine Idee. Ich sagte, liebe KI, du sagst, es gibt eine reale Welt. Die ist unabhängig von uns und unserem Zugang zu ihr schon da, aber der Zugang zu ihr ist sprachlich vermittelt. Mit anderen Worten, wir reden über die Welt, wie wir sie verstehen, mit beschreibenden Worten. Und dann wird's furchtbar subjektiv. Und deshalb muss es dabei bleiben, über die objektive Welt da draußen, naja, nichts Genaues, weiß man nicht, habe ich kapiert, ich will ja artig sein. Aber, liebe KI, wenn ich nun als Christ davon ausgehe, dass der Urheber der realen Welt Gott ist und er diese Welt durch sein Wort, also sprachlich ins Sein ruft und er uns über sein Wort auch das Sein, also die reale Gestalt dieser Welt vermittelt, habe ich da nicht das Problem der Postmoderne überwunden? Also könnte man nicht mit anderen Worten sagen, wer die Existenz eines Gottes, wie ihn das Christentum versteht, annimmt, der hat diese Unüberbrückbarkeit zwischen subjektiv und objektiv doch überwunden, oder nicht? Dann hat doch Gott, der durch sein Wort sagt, was er tut und tut, was er sagt, diese menschliche, maulwurfsgleiche Blindheit über die reale Welt nicht durch seine treffenden Aussagen überbrückt, oder nicht? Und die KI dachte und dachte und dachte und sagte dann in einem bisschen schmeichlerischem Ton, das ist eine exzellente und tiefgehende Frage. Du bringst hier sehr präzise auf den Punkt, den Begriff, an dem die moderne Erkenntnistheorie und das christliche Wahrheitsverständnis sich tatsächlich kreuzen. Kurz gesagt, ja, wenn man den Gedanken eines personalen, sprechenden Gottes ernst nimmt, ich bin gewillt, das zu tun, also eines Schöpfers, der die Welt durch sein Wort hervorbringt und der Menschheit zugleich durch dasselbe Wort ihre Deutung erschließt, dann überbrückt man den epistemologischen Riss der Moderne, also den erkenntnisproblematischen Riss. So, und da dachte ich mir, da haben wir es wieder. Es ist das Wort Gottes, an dem alles hängt. Nicht? Wenn Gott spricht, ist das halt nicht subjektive Deutung, die man dann auch anders sehen könnte, sondern Gottes Wort ist ja immer auch Tat. Ja, er tut, was er sagt. Also nicht, es werde Licht und dann war da irgendwas, was die einen für Licht halten und die anderen überlegen noch. Nein, Gott sagt's und es geschieht. Und ich entnehme daraus die Zuversicht, dass wir als Ebenbilder Gottes an genau dieser Fähigkeit Anteil haben. Dem Wort liegt etwas Schöpferisches zugrunde. Wenn wir Menschen uns gegenseitig sagen, was Phase ist, wenn wir mit aller uns zur Verfügung stehenden Kraft das ansprechen, was wir als wahr und richtig erkennen, dann liegt darin die Verheißung, dass diese ganze Verwirrung, die sich aus diesem Subjektivitätsgebrabbel unserer spätmodernen Kultur ergibt, dass all diese polarisierenden Blasen platzen wie ein Luftballon Und ich glaube das wirklich. Gott wird uns da nicht im Dunkeln stehen lassen. Darauf dürfen wir kindlich vertrauen. Wisst ihr nämlich, was diese Blasen so stabil macht? Das kann man im Märchen von des Kaisers neuen Kleidern schön lernen, finde ich, nicht? Das ist kein Zufall, dass ausgerechnet ein Kind daherkommt, damit sich das durchsetzt, was eigentlich alle wissen, aber keiner auszusprechen wagt. Der Kaiser ist nackig. Das ist die Realität. Jeder weiß das. Aber keiner sagt es. Warum? Weil die Erwachsenen rechnen. Sie wägen ab, was sie die Wahrheit kostet. Wenn man den Kaiser desavouiert, könnte ja gefährlich sein, nicht? Wenn der plötzlich da nackig durch die Gegend tanzt, dann sagt er, hey, du hast ja nichts an, dann macht er mich vielleicht einen Kopf kürzer, nicht? Das Kind weiß davon nichts. Es ahnt noch nichts, dass Wahrheit Konsequenzen hat. Dass es immer soziale Kosten hat, aus der eigenen Blase auszuscheren. Und je tiefer eine Blase in Lügengespinste eingesponnen ist, je tiefer der Nebel der Ideologie ist, umso teurer wird es, da rauszufinden. Nicht? Kann man sich einfach klar machen, nicht? Ich bin im Tennisverein, nicht? Bin seit Jahren da, man kennt viele Leute. Wenn ich jetzt einfach sagen würde, ich gehe da, dann gucken manche Leute sehr sparsam, wie du gehst, und sind dann traurig. Das ist nicht, da spürt man schon Widerstand. Aber versuch mal bei Scientology oder den Zeugen Jehovas auszutreten. Das kostet im übelsten Fall das Leben. Aber es kostet unser Leben, wenn wir in den Klischees und Unwahrheiten leben, die uns andere in den Mund legen. Wo wir jedes Mal, wenn wir bestimmte Phrasen wiedergeben, merken, das ist eigentlich gar nicht meine Überzeugung. Ich zweifle selbst daran, wenn ich es sage. Das bin eigentlich nicht ich. Und jedes Mal, wenn man das macht, stirbt auch ein Teil von mir. Und ich weiß hinterher noch weniger, wer ich eigentlich bin. Eure Rede sei ja, ja, nein, nein, sagt Jesus. Keine dialektischen Eiertänze, bitte. Und vor allem, legt die Angst ab, dass es wohl möglich schadet, das zu sagen, was du als Wahrheit erkannt hast. Dass man dich dann für blöd hält oder für moralisch unzuverlässig. Darum verstecken sich ja Menschen hinter Phrasen, darum benutzen sie Worte, die andere ihnen in den Mund legen. Man will ja dazugehören, versteht man ja alles. Man braucht den bergenden Schutz einer Gruppe, die einen irgendwie unterstützt. Aber die Kosten, die sind mitunter hoch oder sogar zu hoch. Denn wer bin ich eigentlich, wenn bei mir die Platte eines anderen abgespielt wird? Dann bin ich doch nur die Stimme eines anderen und finde selbst gar nicht statt. Dann habe ich mich eigentlich selbst verloren. Dann doch lieber wie Jesus, ja, ja oder nein, nein. Oder wie Walt und das Mädchen, die bleiben sie selbst, sogar in einer Welt, die zunächst wenig Hoffnung auf Besserung macht. Weil indem sie mit klarer Rede dem Gegenüber offenlegen, wer sie sind und wo sie das Leben zu finden hoffen, geben sie dem anderen die Gelegenheit, Räume auszuloten, wo es sich dann auch gemeinsam leben lässt. Alles geht, das sicher nicht. Aber das, was geht, das hat dann zumindest Zukunft. Amen.